Ja, wir wollen weitergehen im Hebräerbrief und wir wollen heute Morgen mit dem Glauben Moses uns beschäftigen. Und Mose ist eine besondere Person. Gott sagt über ihn Folgendes in 4. Mose 12, Vers 7. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht. Und die Leser des Hebräerbriefs, die waren ehemalige Juden, die Christus als Messias empfangen haben. Sie haben erkannt, dass die Verheißungen des Alten Testaments sich in Jesus erfüllt haben. Und diese Christen standen damals unter hohem Druck, weil sie verstanden haben, Jesus ist besser. Und deshalb wurden sie von der Gesellschaft verstoßen, ausgegrenzt. Und in Kapitel 10, Vers 34 lesen wir, sie wurden sogar enteignet. Sie mussten ihr Hab und Gut weggeben. Es wurde ihnen genommen, weil sie Christen waren. Und als wir das Lied gesungen haben, habe ich mir gedacht, wie viel Trost würde ihnen das geben, dieses Lied zu singen. Zu ihrer Zeit damals. Wir sind Kinder der Verheißung. Und wir halten im Glauben daran fest, wie unsere Vorväter. Und die Entscheidung, Christ zu sein, hat sie viel gekostet. Und sie waren in großer Versuchung, unter dem Druck nachzugeben und zum Judentum zurückzukehren, sich wieder einen Namen zu machen und den ganzen Stress hinter sich zu lassen. Deshalb appelliert Paulus so oft in diesem Brief an die Hebräer, nicht Paulus, der Hebräer, Briefschreiber, appelliert so oft in diesem Brief, haltet an Jesus fest. Haltet an ihm fest. Und in Hebräer 10, 38 sagt er, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann kommt dieses 11. Kapitel. Und das schreibt er, durch das Alte Testament zeigte seinen Lesern, die Gläubigen des Alten Testaments, die waren wie wir im Glauben. Sie glaubten an den unsichtbaren Gott. Sie haben im Glauben gelebt, an das, was er gesagt hat, an die Verheißungen. Und dann geht er von Abel bis Josef weiter. Das erste Buch Mose macht er durch und hat ihnen die Glaubenshelden vorgestellt, die festgehalten haben. Und jetzt kommt er zu Mose. Und dann sagt er weiter, durch Glauben wurde Mose. Und jetzt wird es wirklich spannend für die Zuhörer, denn sie kamen aus dem Judentum. Und in den Evangelien sehen wir, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten in den Gesprächen sich immer auf Mose berufen haben. Moses war sehr wichtig für die Juden. Er stand sinnbildlich für das Gesetz Gottes und er war der Autor der Tora. Er hat so einen großen Stellenwert. Und jetzt wird hier gesagt, Moses lebt nicht auf der Grundlage des Gesetzes und der Traditionen. Moses lebte auf der Grundlage des Glaubens. Lasst uns jetzt Hebräer 11, die Verse 23 bis 28 lesen. Hebräer 11, 23 bis 28. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Wenn man den Text so liest, dann fällt einem auf, dass hier eine Reihe von Entscheidungen getroffen wurde. Hier wurde eine Reihe von Entscheidungen getroffen durch Glauben. Durch Glauben hat er das getan. Durch Glauben entschied er sich für das. Durch Glauben entschieden sich seine Eltern. Und deshalb lautet das Thema heute Morgen auch Entscheidungen des Glaubens. Entscheidungen des Glaubens. Und wir schauen uns jetzt Mose an und er zeigt uns, wie der lebendige Glaube wirkt, wie lebendiger Glaube aussieht, wie man im Glauben Entscheidungen, wie im Glauben Entscheidungen getroffen werden, welche Faktoren im Glauben zur Entscheidungsfindung wichtig sind, woran sich der Glaube klemmt, festhält. Unser Leben ist voll von Entscheidungen. Unser Leben ist eine Serie von Entscheidungen. Wir treffen pro Tag ca. 70 Entscheidungen, von denen die meisten keine große Bedeutung haben für den Rest unseres Lebens. Aber es gibt Momente, in denen wir Entscheidungen treffen, die alles andere beeinflussen. Napoleon soll einmal gesagt haben, dass große Kriege innerhalb von 10 bis 12 Minuten entschieden werden. In diesen 10 bis 12 Minuten werden Entscheidungen getroffen, die den Rest des Kriegs beeinflussen werden. Und solche Entscheidungen, die gibt es in deinem und meinem Leben. Es gibt Momente, in denen wir uns entscheiden müssen. Und in unserem Text haben wir mutige und riskante Entscheidungen. Wir haben von diesen mutigen und riskanten Entscheidungen gelesen. Und die erste Person, die in unserem Text begegnet, ist nicht Mose, sondern seine Eltern. Und da heißt es in Vers 23, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Entscheidungen des Glaubens führen dazu, dass wir mutig entscheiden. Der Glaube führt dazu, dass wir mutig entscheiden. Mose wurde in einer Krisensituation hineingeboren. Das Volk Israel lebt in Ägypten und es wuchs, es wurde immer größer und stärker. Und der Pharao bekam Angst und sagte alles und gab einen Befehl, jeder männliche Nachkomme soll getötet werden. Moses Eltern, Amram und Joschebed, fürchteten das Gebot nicht. Sie waren mutig, sie hatten keine Angst vor diesem Gebot und waren bereit, diesen Befehl zu ignorieren, aus Glauben. Und so etwas Ähnliches können wir in Vers 27 über Mose auch lesen, der auch mutig war. Vers 27 heißt es, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Er fürchtete den König nicht. Und dieser Vers bezieht sich wahrscheinlich auf den Exodus, auf den Auszug aus Ägypten, wo Mose mit den Israeliten das Land verlassen haben. Moses Eltern mussten sich entscheiden, ob sie den Befehl des Pharaos befolgen oder nicht. Mose musste sich entscheiden, ob er sich von der Wut des Königs beeinflussen lässt oder nicht. 2 Krisensituationen, in denen entschieden werden musste, wovon sie ihren weiteren Weg abhängig machen. Und beide trafen unglaubliche Entscheidungen, unglaublich mutige Entscheidungen. Moses Eltern riskierten ihr Leben. Sie riskierten ihr Leben, um dieses Kind am Leben zu erhalten. Sie hätten getötet werden können und die anderen Kinder wären alle weise geblieben. Mose riskierte sein Leben vor dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit und tritt vor ihn und sagt zu ihm, lass mein Volk ziehen. Müsst ihr euch das vorstellen in den Augen Pharaos? Was bildet er sich ein? Und Mose hatte keine Angst vor der Wut des Pharaos und sagte, lass mein Volk ziehen. Er riskierte bei jedem Auftritt sein Leben und er rechnete damit, dass wenn das Volk Israel auszieht, dass die mächtige Armee des Pharaos ihn verfolgen wird. Aber er war mutig und er schreckte nicht davor zurück. Was bewegte Mose und seine Eltern, so mutige Entscheidungen zu treffen? Und es heißt hier in Vers 23 bei den Eltern, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Durch Glauben ignorierten sie den Befehl, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet nicht, wenn das Kind jetzt hässlich gewesen wäre, dass sie ihn ertrunken hätten. Alle Eltern finden ihre Kinder schön und welche Eltern finden ihr Kind nicht schön? Aber was ist hiermit schön gemeint? Was hier mit schön gemeint ist, das steht im Griechischen Asteos. Und Stephanus in seiner Rede greift auch Mose auf und diesen Glauben dort. Und dort heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 20, dort berichtet er auch von der Situation um Mose und er sagt auch Asteos. Er war wohlgefällig für Gott. In dieser Zeit wurde Mose geboren, ein Kind, an dem Gott gefallen hatte, heißt es in der NEU. Moses Eltern müssen im Glauben erkannt haben, Gott muss es ihnen gezeigt haben, dass dieses Kind ein ganz besonderes Kind ist. Ein ganz besonderes Kind mit einer ganz besonderen Berufung. Dieses Kind hat eine Berufung. Und das haben sie durch Glauben gesehen und daran haben sie festgehalten. Deswegen haben sie alles andere ignoriert. Sie haben an diesem Verheißung das, was Gott ihnen da gezeigt hat, gesehen und festgehalten. Und Mose, genauso lesen wir bei Mose, er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren, heißt es vor dem Pharao. Moses erkannte seine Berufung. Er hat seine Berufung damals als Junge noch in Ägypten erkannt. Und dann begegnete ihm Gott und sagte ihm, du wirst mein Volk hinausziehen. Und Mose hat diese Berufung gekannt. Und Mose hatte keine Angst vor dem Pharao. Er hatte keine Angst vor den Konsequenzen. Warum? Weil er seinen Blick auf den unsichtbaren Gott ausrichtete. Und es heißt hier, es war so, als sehe er ihn. Weil er mehr sah als den Herrscher der damaligen Welt. Er sah nämlich den Herrscher über Himmel und Erde. Die Eltern klammerten sich im Glauben daran fest, dass ihr Kind eine große Berufung hat, nämlich das Volk Israel herauszuführen. Moses wiederum bekam Kraft in der Krise, standhaft zu bleiben, indem er seinen Blick auf Gott richtete. Und die Botschaft für dich und mich ist hier klar. Wir werden als Kinder Gottes in Situationen kommen, die vielleicht nicht so dramatisch sind, wo es um Leben und Tod geht, aber es sind Situationen, wo es darauf ankommt, welche Entscheidung wir treffen, welchen Faktoren ausschlaggebend sind für unsere Entscheidung. Für Mose und seine Eltern waren zwei Faktoren ausschlaggebend. Erstens Gottes Berufung für ihr Leben und das zweite Gott selbst. Diese zwei Faktoren beeinflussten im Glauben ihre Entscheidung. Und von Moses Eltern lernen wir etwas. Es gibt etwas, das größer ist als all meine Träume, als meine Wünsche und auch als die Ziele für mein Leben. Das ist Gottes Berufung für mein Leben. Das lernen wir von seinen Eltern. Es gibt etwas, was größer ist. Das ist Gottes Berufung für mein Leben. Es gibt jemanden, der eine größere Autorität hat über mich, als die Meinung anderer Menschen, als meine eigene Einschätzung, meine Gefühle. Und das ist der unsichtbare Gott, der unsichtbare König. Und für uns als Kinder Gottes sind das wichtige Faktoren, in denen wir all unsere Entscheidungen treffen. Die Frage ist, transportieren all deine Entscheidungen, die du triffst, die ich treffe, diese klare Botschaft, da ist ein großer Gott, dem ich gehöre und eine große Berufung, für die ich lebe. Transportieren das deine Entscheidungen? Zeigen das deine Entscheidungen nach außen, dass ein großer Gott ist, dem ich gehöre und eine große Berufung ist, für die ich lebe? Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist meine Berufung? Was ist die Berufung für mein Leben? Gut, dass du diese Frage stellst, denn die Antwort finden wir im Kolosserbrief. Da schreibt Paulus über die Berufung für dein Leben. Die Berufung für dein Leben ist, Christus immer mehr erkennen und ihm ähnlicher zu werden. Das ist die Berufung für dein Leben. Christus mehr erkennen und ihm ähnlicher werden. Dafür pulsiert das Blut in deinen Adern. Und wisst ihr, der Text erfordert dich und mich heraus. Es ist eine herausfordernde Botschaft, die wir heute Morgen haben. Warum? Weil es eine ganze Reihe von Königen, von Pharaonen in unserem Herzen gibt, die den Anspruch auf den Thron nehmen und die uns befehlen und sagen, was wir tun und lassen sollen, welche Entscheidungen wir treffen sollen. Es gibt Pharaonen, es kann dein eigenes Herz sein, es können deine Gefühle sein, die dir diktieren, es können andere Personen sein, deren Meinung dir wichtig ist und du deshalb entscheidest. Es kann die Regierung sein, der Staat, es kann dein Vorgesetzter sein, es können Freunde sein. Es kann dein Sport sein, dein Hobby, Ich weiß nicht, was es alles gibt. Es können deine Lebenspläne sein, die du dir ausgemalt hast, die dir diktieren, was du zu entscheiden hast. Wenn wir uns aber für etwas entscheiden müssen, dann müssen wir die eine Frage stellen. Dann müssen wir die eine Frage stellen. Steht die Entscheidung, die ich jetzt treffe, auf Kriegsfuß mit Gottes Vision für mein Leben? Dient der Weg, den ich jetzt einschlage, dem großen Ziel, nämlich Jesus immer ähnlicher werden? Es ist wichtiger, Gottes Berufung für mein Leben zu erfüllen, als das zu tun, was für mich angenehmer, unkomplizierter oder attraktiver erscheint. Dient deine Entscheidung dem einen Ziel deiner Berufung, Jesus ähnlicher zu werden, ihn mehr zu erkennen? Lass mich dir ein einfaches Beispiel erklären. Mit einer einfachen Entscheidung, wo ein Pharao da ist, der Einfluss darauf nimmt, über unsere Entscheidungen, über Entscheidungen in unserem Leben Einfluss darauf nehmen will, über uns zu herrschen. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit und dein Arbeitgeber gibt dir seit längerer Zeit immer wieder Aufträge, Anweisungen, weißt du was? Erzähl ihm was anderes, schreib die Zahlen so, sag ihm nicht die Wahrheit, lüg einfach. Und das seit langer Zeit. Du hast die Entscheidung zu treffen, auf deinen Arbeitgeber zu hören oder auf deine Berufung zu hören, nämlich Jesus immer ähnlicher zu werden, immer so zu sein wie er. Und das ist das große Problem, das ist das, was der Text uns herausfordert. Du siehst, dass das nicht richtig ist. Du siehst, dass du vielleicht einen Kredit hast, ein Haus hast, das du abzahlen musst und du stehst in dieser schwierigen Situation, jetzt eine Entscheidung zu treffen, ihm Nein zu sagen, sonst verliere ich meinen Job, ich habe Schulden, ich habe Kinder, wie geht es dann weiter? Das sind schwere Entscheidungen im Leben. Und das sind die Pharaonen in unserem Leben, die unser Herz bestimmen wollen. Und es kommt darauf an, was dein Faktor ist, was für dich wichtig ist in deiner Entscheidung. Und wir alle sind dazu berufen, Christus ähnlicher zu werden. Du kannst auch eine Entscheidung treffen. Stell dir vor, man sagt dir, investier deine 50.000 Euro und wir gehen über ungute, saubere Wege und wir können 100.000 daraus machen. Und du weißt, dass es falsch ist. Und genauso steht deine Entscheidung auf Kriegsfuß mit Gottes Berufung für dein Leben. Jesus ähnlicher zu werden für mein Leben. Jetzt kommt es darauf an, was dich diktiert. Siehst du im Glauben, dass du Jesus ähnlicher werden sollst? Siehst du ihn? Oder diktiert dir dein Geld, dein Arbeitgeber oder sonst auch irgendwer, wie du dich zu entscheiden hast in dieser Welt? Dieser Glaube, von dem wir lesen, trifft nicht nur mutige Entscheidungen, er zeigt sich auch in Verzicht und Ablehnung. Entscheidungen des Glaubens bedeuten auch, im Glauben zu verzichten. So kommen wir zu unserem zweiten Punkt, im Glauben verzichten. William Borden war ein junger Gläubiger. Er wurde am 1.11.1887 in eine extrem reiche Familie hineingeboren. Sein Vater hatte mehrere Minen. Sie waren unglaublich reich. 1904 schloss er seinen Abschluss an der Highschool ab. Er war 16 Jahre alt und seine Eltern, die so reich waren, entschlossen sich, ihrem Sohn etwas Gutes zu tun und schickten ihn auf eine Weltreise. Er sollte danach heimkommen, das Unternehmen der Eltern übernehmen und es weiterführen. Und ausgebildet werden in dieser Sache. Und auf dieser Weltreise entschied sich William, Missionar zu werden. Er entschloss sich, mit 16 Jahren Missionar zu werden und er bekam eine Bibel geschenkt. Und auf die Vorderseite der Bibel schrieb er, no reserves, kein Zurückhalten. Kein Zurückhalten. William war ein extrem gebildeter Mann, heißt es. Er war sehr schlau. Er war sehr gut in allen Fächern. Er gründete Bibelkreise, Gebetskreise. Aber seine Freunde am College sagten immer, William, ich verstehe das nicht, du bist so schlau. Du willst Missionar werden. Junge, du hast Talente, du hast Begabungen. Du schmeißt dein Leben weg. Du bist reich, du hast ein Vermögen von deinen Eltern. Du schmeißt dein Leben weg, Junge. Und trotzdem blieb er dabei. Kein Zurück. Und einige Jahre später fand ein Zimmergenosse in seiner Bibel einen zweiten Satz. Unter kein Zurückhalten stand No Retreats. Kein Rückzug. Kein Rückzug. Und dieser William, er hatte plötzlich eine große Leidenschaft, das Evangelium weiterzugeben und nahm sich vor, nach China zu gehen, um einem muslimischen Stamm das Evangelium weiterzugeben. Und um sich ausbilden zu lassen, ging er mit 25 Jahren nach Ägypten, um Arabisch zu lernen. Und er kam in Ägypten an und er war dort nicht lange, circa einen Monat, und er erkrankte an Meningitis und starb. Und seine Freunde, die seine Bibel in die Hand nahmen, fanden kurz vor seinem Tod einen dritten Satz. Unter kein Zurückhalten, kein Rückzug stand, no regrets, kein Bedauern. Kein Bedauern. Aus menschlicher Sicht ein weggeworfenes Leben. Es ist ein weggeworfenes Leben. Dem Jungen standen alle Türen offen. Seine Eltern waren unglaublich reich und er stirbt mit 25 Jahren irgendwo in Ägypten bei der Ausbildung als Missionar. Und das ist das, was Glaube ist. Das ist das, was Glauben deutlich macht. Echter Glaube wählt klar und aus und ist zielgerichtet. Echter Glaube wählt klar aus und er ist zielgerichtet. Er hat ziemlich klare Neigungen und Wünsche, dieser Glaube, die aus menschlicher Sicht nicht nachvollziehbar sind. So sieht echter Glaube es. Glaube aus. Und das sehen wir in Vers 24 dann bei Mose genauso. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Pharao-Tochter zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Es ist erstaunlich, was Mose hier macht. Er war damals auf dem Weg, einer der reichsten und einflussreichsten Menschen der damaligen Welt zu werden. Auf ihn wartete ein Leben mit unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Leben im Palast Ägyptens. Das bedeutete nicht einfach nur finanzielle Sicherheit. Das war purer Luxus und Reichtum. Unvorstellbar. Ein Leben ohne Sorgen. Da waren lauter Diener, die ihm jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Alle Türen standen ihm offen. Und was tut Mose? Er weigert sich, Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Das heißt, er verzichtete auf dieses unglaubliche Leben. Und dann wird es noch verrückter. Was tauscht er dagegen ein? Was tauscht Mose gegen dieses Leben ein im Palast? Er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden. Das bedeutet, Mose tauscht nicht einfach eine Machtposition gegen eine andere ein oder Luxus gegen anderen Luxus. Nein, Mose tauscht Luxus gegen Leiden. Mose tauscht Palast gegen Wüste. Und was bedeutet das jetzt hier? Wenn es heißt, dass er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt. Er hat doch 1500 Jahre vor ihm gelebt. Man kann es so verstehen, dass Mose Teil an den Leiden des Volkes nahm und dadurch Teil an den Leiden Christi hatte, weil aus ihm der Erretter kam. Man kann das so verstehen. Man kann es aber auch so verstehen, so ziehe ich das vor, Christus bedeutet im Griechischen Gesalbter. Und es heißt hier, indem er die Schmach des Gesalbten für größeren Reichtum hielt. Und ich finde das so interessant, wie der Schreiber hier dieses Wort gebraucht, um einmal auf Christus zu zeigen, auf die Schmach Christi und einmal auf die Schmach des Gesalbten. Und Gesalbter bedeutet von Gott Auserwählter, Gott Berufener. Moses hat also auf der einen Seite Reichtum gesehen und auf der anderen Seite die Schmach eines Gesalbten, eines Auserwählten, eines Berufenen für ein Volk. Und Mose litt in gewisser Hinsicht wie Christus. Nicht ganz so krass, aber ähnlich. Ähnlich wie er. Mose erlebte, dass er als ein einsamer Prediger zu seinem Volk kam, genauso wie Jesus es erlebt hat. Er kam zu seinen und seinen Namen nie nicht auf. Moses erlebte von seinen leiblichen Verwandten, dass er bekämpft wurde von Midian, obwohl er ihnen nichts getan hat. Jesus, seine Brüder, haben ihn auch ausgelacht, obwohl er ihnen nichts gemacht hat. Sie haben nicht an ihn geglaubt. Moses hat das durchdacht und genau gesehen, was das bedeutet, dass dieses Volk vor dem Pharao zu führen, welche Schmerzen damit verbunden sind, welche Leiden, was er alles aufgeben muss, welche Ablehnung er erfahren wird. Und er war bereit, dafür lieber all die Schmach zu ertragen, als für diesen kurzen Moment in seinem Leben, für diese kurze Lebensspanne, all die Reichtümer Ägyptens zu haben. Und der Autor erklärt uns in Vers 26, wie es zu dieser krassen Entscheidung kam. Mose hat also wegen seines Glaubens eine komplett andere Bewertung der Situation. Und wie konnte er das? Und da heißt es in Vers 26 am Ende, denn er schaute auf die Belohnung. Denn er schaute auf die Belohnung. Mose beurteilt seine Situation und die Entscheidung, die vor ihm lag, aus der Perspektive der Ewigkeit. Diese Perspektive beeinflusste sein Herz so radikal, dass er dazu entschieden war, alles aufzugeben. Er war fähig dazu, alles hinter sich zu lassen. Sein Glaube gab ihm die Fähigkeit, über die Schätze und diesen Luxus dieser Welt hinauszublicken und die Schätze Gottes und Gottes Wert selbst zu erkennen, den Wert von Gott. Im Glauben sah er auf das, was noch kommt, und ließ sich nicht blenden von dem, was er vor Augen hatte, von den Schätzen Ägyptens. Er wollte lieber für Gott und sein Volk leiden, die Schmach, die Ablehnung ertragen, als diese vergängliche Freude zu haben. Weil eine ewige, unvergängliche Freude auf ihn wartete. Und John MacArthur sagte, aus der Sicht der Welt hat Mose alles für nichts geopfert. Aber aus der Perspektive Gottes, aus der Sicht Gottes, opferte er nichts für alles. Und manchmal stellt sich die Frage, warum es so wenig lebendigen Glauben wie bei Mose in unserem Leben unter uns Christen gibt. Und vielleicht liegt hier die Antwort. Vielleicht liegt hier heute Morgen die Antwort, weil wir nicht so glauben wie Mose. Vielleicht, weil unsere Augen so schnell geblendet sind von den Dingen, die vergänglich sind, die wir mit unseren Händen greifen können. Wir sind verblendet davon. Von den Dingen, die uns für ein paar Momente das Gefühl von Glück, Reichtum, Ehre geben können. Unser Herz ist so schnell fasziniert von den Dingen dieser Welt, die wir hier genießen können. Und versteht mich nicht falsch, Genuss ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht Genuss. Wir sollen und dürfen die Dinge, die Gott uns schenkt, genießen. Ob es die Familie ist, ob es gutes Essen ist, ob es die Schöpfung ist, ob es Beziehungen sind. Wir sind als Menschen dazu geschaffen, zu genießen. Das Problem liegt da, dass wir eben so oft nicht über die unvergänglichen Dinge dieser Welt hinausblicken. Wir schauen nicht darüber hinaus. Unsere Herzen sind so schnell fasziniert von und gefangen von diesen vergänglichen Schönheiten, Freuden, Bedeutungen, die vergänglich sind hier in dieser Welt. Wir sind so oft so leicht zufriedenzustellen. Das ist unser Problem, nicht der Genuss, sondern dass wir die Dinge mehr genießen als Gott. Dass wir all unsere Kraft, unsere Zeit dafür einsetzen, das Schönste, das Beste Haus zu haben, es prächtig und schön zu machen, um es dann zu genießen. All die Zeit, die wir haben, da hineinsetzen. Dass wir setzen all unsere Kraft und Zeit in unseren Beruf, um da weiterzukommen, um eine bessere Position zu erreichen, um Ansehen zu haben. Wir investieren Kraft und Zeit in Sport, um da die Besten zu sein. Eine Medaille zu bekommen, Ehre zu empfangen, gelobt zu werden. Andere investieren Zeit und Kraft, noch mehr Geld zu machen, noch reicher zu werden, noch mehr Luxus. Es muss noch pompöser werden, noch besser. Andere streben nach ihrem Aussehen, nach den neuesten Trends, nach der besten Mode, nach der schönsten Mode, um am besten auszuschauen und immer zu präsentieren. Schaut, hier steht Adidas oder sonst was, weiß ich. Unsere Herzen sind so oft von anderen Dingen fasziniert als von der Größe Gottes. Das ist das Problem. Und versteht mich nicht falsch, das Problem ist nicht der Genuss. Und wenn du sagst, Michi, du übertreibst heute Morgen, du übertreibst mit diesem Genießen, wir dürfen genießen, aber das, was du sagst, ist Übertreibung, dann sage ich dir eins. Dann hat Gottes Botschaft ihr Ziel erreicht. Er hat deinen Pharao und all die Reichtümer Ägyptens getroffen. Wenn das zu viel für dich ist. Und es heißt hier, Mose, er schaute nicht auf das, was er vor Augen hatte. Er schaute auf die Belohnung und er war bereit zu verzichten. Was sind die Schätze Ägyptens in deinem Leben, die dein Herz so sehr einnehmen, dass Jesus im Hintergrund bleibt? Wisst ihr, es müssen keine krassen Dinge sein. Es können Gaben sein, die Gott uns geschenkt hat, die wir auf einen Thron setzen, wo sie nicht hingehören. Was sind die Schätze Ägyptens in deinem Leben, die Jesus durch diesen Text heute auffordert, hinter dir zu lassen? Wenn du eines Tages von dieser Erde gehst, wenn du morgen vielleicht von dieser Erde gehen musst, wofür wirst du bekannt sein? Wofür wirst du bekannt sein? Als Mensch, der hier Schätze gesammelt hat, die er nicht mitnehmen kann, oder als Mensch, der in die Schätze investiert hat, die er niemals verlieren kann? Als was wirst du bekannt sein? Ich hoffe, dass du heute Morgen den Wert für dich neu erkennst, dass du bereit bist, die Schätze Ägyptens, die dich hindern, mehr von ihm zu ergreifen, beiseite schiebst. Glauben heißt, die Schönheit und Größe und den Wert von Gott selbst zu erkennen und zu genießen. Das heißt Glauben. Glauben heißt nicht einfach, richtig über Gott zu denken oder einmal im Leben Ja zu Jesus gesagt zu haben. Das heißt nicht Glauben. Das ist nicht lebendiger Glaube. Es bedeutet, ihn selbst als das Beste, Wertvollste und Schönste zu erkennen. Und deshalb machte sich Mose nichts aus Ehre, Reichtum und Ansehen. Er wollte seine Kraft, seine Zeit, sich selber für Gott und sein Reich investieren. Kann man das über dich auch sagen? Kann man das über mich sagen? Ich möchte noch einmal diese Frage stellen, wenn du eines Tages von dieser Erde gehst, ob mit 25 oder mit 90 Jahren, für was wirst du bekannt sein? Echter Glaube, er sieht mehr. Echter Glaube, er ergreift Gottes Berufung für unser Leben. Er erkennt Gottes Wert und sieht auf Gottes Lohn. Und deshalb vertraut er auch auf Gottes Zusagen in der Rettung, in hier und jetzt. Kommen wir zu unserem letzten Punkt. Entscheidung des Glaubens. Vertrau auf Gottes Rettung. Vertrau auf Gottes Rettung. In Vers 27 heißt es, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft Haus, als sähe er den Unsichtbaren. Dieser Vers beschreibt den Auszug aus Ägypten. Und jetzt kommt Vers 28 und der Schreiber möchte noch einmal, dass wir zurückgehen vor den Auszug, nämlich zum Passa. Und da heißt es, durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Warum geht er noch einmal zurück, der Schreiber? Weil er die Hebräer ermutigen möchte, an der Verheißung festzuhalten. Sie sollen an der Verheißung festhalten. Mose bekam von Gott den Auftrag, das erste Passa einzusetzen. Gott hat die Ägypter mit furchtbaren Plagen geschlagen. Und jetzt kommt die letzte Plage, die 10. Plage trifft hier ein. Alle erstgeborenen Söhne würden sterben. Nur die Söhne würden am Leben bleiben, dessen Väter die Türrahmen des Hauses mit Blut bestrichen haben. An dessen Häuser wird der Todesengel vorübergehen. Und von außen betrachtet könnte man denken, was ist das für ein Plan? Was soll das für ein Plan sein? Das Blut eines Lammes soll den Todesengel davor zurückhalten und die Erstgeburt retten. Was ist das für ein Plan? Aber Mose gehorchte und führte Gottes Plan aus. Denn das bedeutete Rettung für Israels Erstgeburt. Rettung vor dem Gericht Gottes durch das Blut eines Lammes. Moses musste auf das vertrauen, auf Gottes Wort vertrauen, auf das, was er gesagt hat, auf die Verheißung. Wenn ihr das tut, dann wird eure Erstgeburt gerettet. Und die Israeliten mussten dieser Verheißung vertrauen. Das Blut des Lammes reicht aus. Und jetzt stellt euch mal die Ägypter vor. Es muss eine absolut komische Situation gewesen sein. Seit einigen Wochen ist hier das totale Chaos in Ägypten. Es geht drunter und drüber, überall Heuschrecken und was weiß ich, wegen dieser Plagen. Und plötzlich fangen die Juden an, ihre Türpfosten mit Blut zu bestreichen und sagen auch noch zu ihren ägyptischen Nachbarn, das wird helfen, es wird uns retten. Und die Ägypter, die sahen da nichts drin. Sie sahen das nicht. Für sie war das einfach nur ein gewöhnliches Tier, das da stirbt. Es war einfach ein Lamm. Wisst ihr, die Welt sieht am Kreuz von Golgatha nicht mehr als einen gescheiterten Religionsführer. Sie sehen vielleicht noch einen guten Mann, der auf eine tragische Weise gestorben ist. Vielleicht ein Vorbild für Opferbereitschaft und Hingabe. Aber nicht mehr. Was siehst du am Kreuz? Etwas, das gar keinen Sinn ergibt? Oder Gottes atemberaubende Weisheit? Siehst du etwas Verachtenswertes oder Bemitleidenswertes? Oder siehst du den König, der die komplette Anbetung verdient? Als Kinder Gottes, die wir im Glauben nachfolgen, sehen wir so viel mehr. Wir sehen auf das Kreuz und wir sehen die Offenbarung von Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir sehen Christus, das Lamm Gottes, das stellvertretend für unsere Schuld und Sünde dort stirbt. Wir sehen in ihm die einzige Rettung. Wir erkennen, dass wir einzig und allein durch dieses Blut dieses Lammes gerettet werden. Und dass wir nichts hinzutun können, dass wir nichts bringen können und dass wir es auch nicht müssen. Und wir erkennen das durch Glauben und wir rufen, vereint in Anbetung mit allen Gläubigen aller Zeit, würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Macht, Reichtum und Lobpreis. Gottes Lamm, Jesus Christus, ist der viel größere Mose. Er ist viel größer. Er blieb nicht in der unvergänglichen Herrlichkeit seines Vaters, so wie wir das heute Morgen gehört haben. Sondern er kam in sein Eigentum hier auf diese Welt. Er hat diese Herrlichkeit nicht wie eine Beute, sein Reichtum festgehalten. Er hat sich nicht daran gekrallt. Er machte sich zu nichts. Er identifizierte sich bis aufs Äußerste mit seiner Schöpfung. Er entschied sich, in diese Welt zu kommen. In eine Welt, die ihn von Anfang an ablehnte und seinen Tod wollte. Und er lebte ununterbrochen in der Gegenwart seines Vaters und erfüllte seine Berufung, wozu er hier war. Und er hing am Kreuz und vergoss stellvertretend sein Blut für dich und mich. Und jetzt kommt etwas Unglaubliches nach Kapitel 11. Nach dem Glaubensheld wie Mose heißt es hier in Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schmach, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und was für eine Freude war es, die vor ihm war, die ihm die Kraft gab, das alles durchzuhalten, ans Kreuz zu gehen, sich so tief zu demütigen. Was für eine Freude sah er da? Was hat er mehr gesehen hinter diesem Kreuz, hinter diesen Leiden? Zum einen natürlich sah er die Herrlichkeit beim Vater, das, die ihn dort erwartete. Aber er sah noch eine größere Freude. Er sah dich. Er sah dich und mich. Und es war ihm eine Freude, viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit seines Vaters zu führen. Jesus macht dich und mich, unsere Erlösung, zu seiner Freude. Wir sind sein Lohn. Und weil er das tat, erwartet uns eine riesige Freude, eine unvergängliche Herrlichkeit in der Gegenwart des Vaters. Und Moses, dieses Glaubensvorbild, es fordert nicht nur die Hebräer, die Leser, die Juden damals heraus in ihrem Leben, es fordert auch uns heraus in unserem Glaubensleben. Sind wir mutig, Entscheidungen zu treffen, unserer Berufung nach, Jesus immer ähnlicher zu werden? Sind wir mutig, zu verzichten auf die Dinge in dieser Welt, um noch mehr Jesus zu dienen, mehr für sein Reich zu investieren? Sind wir bereit, das zu tun? Und sind wir bereit, in allen unseren Schwierigkeiten daran festzuhalten, an dieser Verheißung festzuhalten? Und das ist die Botschaft, die die Leser hier auch hatten. Haltet fest an dieser Verheißung. Jesus wird retten. Und wir halten auch an dieser Verheißung fest. Jesus wird kommen. Er hat uns schon gerettet und wir werden bei ihm sein. Wir sind Kinder seiner Verheißung. Gottes Segen. Amen.